Und jetzt nochmal zur Weisheit. Auch natürlich ein Riesenthema. Und während dieser online nannten wir die Vorstellungsabende des Weisheitstrainings, hatten wir darüber auch schon gesprochen. Und wir hatten auch schon jetzt am Wochenende so Runden gemacht, wo ihr zusammengetragen habt, was ihr mit Weisheit eigentlich verbindet, an Kompetenzen, was eine weise Person ausmacht, etc. Und ja, das ist natürlich auch ein Riesenthema. Und was ich schon mal vorgestellt hatte, war, dass wir jetzt nicht unbedingt versuchen, irgendwie eine weise Definition der Weisheit zu finden in der Philosophie, da gibt es natürlich auch sehr viele, sondern dass wir ein bisschen diese Forschung aus der Psychologie, der Weisheitsforschung nehmen. Und das ging aus von der Altersforschung. Paul Baltes, ein Psychologe, der da führend war, man sich gefragt hat, okay, wie sieht es aus mit der Weisheit? Kommt sie im Alter quasi von allein durch die Lebenserfahrung, wenn alles andere, wenn die körperlichen Kräfte schwinden oder so, nimmt vielleicht die Weisheit zu? Und was verstehen Menschen eigentlich unter Weisheit in den verschiedenen Kulturen? Und welche Eigenschaften schreiben sie einem weisen Menschen zu? Und daraus wurde dann an der Berliner Charité unter Professor Michael von Linden eine Weisheitstherapie entwickelt, in der es darum geht, hauptsächlich, sagen wir mal, zehn Kompetenzen zu stärken. Und diese Weisheitstherapie war im Wesentlichen darauf angelegt, Resilienz zu fördern. Also die Fähigkeit, mit schwierigen Lebenssituationen oder sogar traumatischen Erlebnissen besser umgehen zu können. Das ist natürlich jetzt auch nur ein Bereich der Weisheit oder ein Bereich der Weisheit. Und können Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel ein weiser Richter oder so, oder ganz andere Kompetenzen hat. Da geht es nicht so sehr um die eigene Resilienz, sondern um Gerechtigkeit oder Urteile zu sprechen, die jemanden auf einen guten Pfad im Leben zurückbringen, etc. Oder Weisheit in der Erziehung oder die Weisheit im Berufsleben, ein weiser Chef vielleicht. So, sowas mag es ja alles geben, das gibt es sicher auch. Und das sind dann ja ganz unterschiedliche Kompetenzen. Befassen wir uns jetzt mal mit diesen Weisheitskompetenzen, die dort in der Psychologie, in der Weisheitstherapie besonders erwähnt wurden. Jetzt versuche ich mal, die zu finden und zu teilen. Ja, das müsste es jetzt sein. Und wir gehen mal kurz durch in der Kürze der Zeit. Das erste ist natürlich auch bei euch immer wieder aufgetaucht, genannt worden, die Fähigkeit zum Perspektivwechsel. Ja, eine Situation von verschiedenen Gesichtspunkten her betrachten zu können, von verschiedenen Standpunkten her. Zum Beispiel wissen wir, dass Dinge, auch wenn sie an sich positiv sind oder vielleicht Ziele in unserem Leben sind, etc., dass sie auch andere Seiten haben, dass sie auch Nebenwirkungen mitbringen und kaum etwas da ist, was nur rein positiv ist. Also geht es darum, so eine Sache vielleicht mal aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten zu können und auch abwägen zu können, die positiven Seiten, die negativen Seiten. Oder natürlich unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Erkenntnisse von verschiedenen Personen auf eine Situation berücksichtigen zu können. Das erweitert den Horizont und es löst auch auf, dass man sich jetzt so auf eine bestimmte Sichtweise fixiert. Und was ich gerne machen wollte, ist, dass ich ein bisschen auch also dagegen stelle oder im Vergleich dazu stelle, was im Buddhismus, wo ich hauptsächlich mitgeschult habe, da geht es auch viel um Weisheit, wo das dann eine Rolle spielt, der Perspektivwechsel und verschiedene Standpunkte einnehmen zu können. Und das ist zum Beispiel so, wenn ich mich über eine Situation ärgere, also Ärger, Wut ist ja so, gilt so als negative Emotion im Buddhismus, möchte man gerne irgendwie überwinden. Müsste ja jetzt nicht ins Detail gehen, wann Wut und Empörung vielleicht angemessen sind, wann nicht. Aber grundsätzlich ist es so, dass wenn wir zum Beispiel wütend sind auf etwas, dann sind wir sehr fixiert auf eine bestimmte Sichtweise, etwas sehr negativ zu sehen. Und dann fällt es uns schwer, zum Beispiel, wenn wir wütend sind auf einen Menschen, auch deine positiven Seiten uns bewusst zu machen. Und wenn wir das schaffen, aber ein bisschen von unserer Fixierung loslassen können, indem wir andere Standpunkte, andere Gesichtspunkte, andere Aspekte mit einbeziehen, dann merken wir, wie so eine Emotion sich auch, so eine Fixierung sich dann auflöst. Und wir entspannter, ein bisschen lockerer mit der Situation umgehen. Oder vielleicht haben sie etwas sehr ernst, aber dann können wir auch das mit einem gewissen Humor betrachten. Und natürlich geht es auch darum, dann auch die eigenen, sagen wir mal, Ansprüche relativieren zu können. Anspruchsrelativierung kommt ja auch noch dazu, der auch noch genannt, indem man jetzt sich vor Augen führt, ja, was ist jetzt, geht es nur um mein eigenes Wohlergehen, meine eigenen Interessen, oder kann ich auch die Interessen anderer mehr berücksichtigen und einbeziehen. Um zum Beispiel in einem Dialog einen guten Kompromiss zu finden, etc. Dann ein weiteres Kompetenz ist die Empathie, also das Einfühlungsvermögen. Auch das spielt im Buddhismus eine große Rolle, weil es weil es einfach eine Grundhaltung ist. Um zu erkennen, dass wir alle Glück und Leidfreiheit möchten und dass es eine Ebene ist, wo wir alle quasi im gleichen Boot sitzen und wo wir uns nicht voneinander unterscheiden. Und also dieses Einfühlungsvermögen führt dann auch dazu, dass ich mehr andere Menschen respektieren kann. Und Emotionen wahrnehmen, akzeptieren, ganz wichtiges Thema natürlich auch bei der Achtsamkeitsübung. Emotionsregulation gehört dazu. Das ist dann der nächste Punkt auch, emotionale Ausgeglichenheit zu schauen, welche Emotionen sind angemessen, welche sind eher nicht so angemessen, wie kann ich etwas verändern. Das wird auch ein großes Thema sein, besonders im zweiten Modul des Weisheitstrainings, was sehr viel um Emotionen geht. Dann gehört zur Weisheit natürlich Fakten und Lösungswissen, also die Fähigkeit, ja, Fakten zu erkennen und Probleme, also Möglichkeiten zu finden, um Probleme lösen zu können. Zum Beispiel, wenn wir jemandem einen Rat geben, Menschen zu uns kommen, die einen Rat benötigen oder wir einen Rat für uns selbst benötigen, wichtige Entscheidung zu treffen haben, dann ist es wichtig, dass wir auch die Fakten kennen, dass wir wissen, welche Wege führen können zu einem guten Ergebnis führen und welche sind eher zum Scheitern verurteilt. Also das gehört natürlich auch zur Weisheit dazu. Im Buddhismus wäre das zum Beispiel auch, wir hatten schon über die Vergänglichkeit gesprochen, ja, also Fakten einfach anzuerkennen, jetzt nicht zum Beispiel unsere Vergänglichkeit, Sterblichkeit, all das beiseite zu schieben, sondern uns damit bewusst auseinanderzusetzen. Und oder eben auch zu Vorstellung davon zu bekommen, so was sind Strategien im Leben, wie ich mehr Wohlergehen erreichen kann und wie ich vielleicht Ursachen für Leiden, die ich immer wieder schaffe, vermeiden kann. Kontextualismus auch ganz wichtig, Dinge in einem größeren Kontext sehen zu können. Das hängt ja auch mit der Fähigkeit zum Perspektivwechsel sicher eng zusammen. Nehmen wir mal vielleicht ein Beispiel. Auch in unserem persönlichen Leben würde ich sagen, dass jede Lebensphase ihre Besonderheiten hat. Ja, was sind die Dinge, die wichtig sind in einer bestimmten Lebensphase? Was vermittelt uns Wohlergehen? Was macht uns glücklich in einer bestimmten Lebensphase? Das ist sicher anders in der Jugend als jetzt zum Beispiel im Alter. Also wie gehe ich angemessen mit meinem Alter um? Also dann meine Wünsche, meine Ansprüche, meine Erwartungen, all das, meine Ziele, mein Engagement, das in den Kontext meiner jeweiligen Lebensphase zum Beispiel einordnen zu können, gehört auch zur Weisheit dazu. Wertrelativismus auch, hängt auch wieder mit dem Perspektivwechsel natürlich zusammen. Ja, sind meine eigenen Ansprüche so oder meine eigenen Werte jetzt so absolut zu setzen, bin ich in der Lage zu berücksichtigen, dass andere Menschen mit anderem Hintergrund, mit anderer Sozialisierung etc. andere Werte haben, kann ich das relativieren und dann nach Wegen suchen, wie wir da möglichst zu einem Konsens oder ja, einem harmonischen, guten Zusammenleben kommen können, trotz unterschiedlicher Wertvorstellungen. Ganz wichtiges Thema. Nachhaltigkeitsorientierung. Auch das, auch im Buddhismus spielt das eine riesengroße Rolle, dass es weniger um die Befriedigung so von ganz kurzfristigen Wünschen und Erwartungen geht, sondern irgendwie so mein Leben so zu führen und so auszurichten, das Wohlergehen mehr dauerhaft über die Zeit und auch verschiedene Lebensphasen besteht. Das gehört dazu. Und Ungewissenheitstoleranz auch im Buddhismus ein sehr wichtiges Thema, dass die Tatsache, dass wir Glück und Leiden erleben und es nicht in unserer eigenen Hand haben, das bestimmen zu können, was in unserem Leben geschieht oder nur zu einem kleinen Teil, zu einem gewissen Teil. Und viele Dinge auf uns zukommen, die wir uns vielleicht nicht gewünscht haben oder ganz sicher nicht gewünscht haben. Andere kommen, die wir uns auch nicht gewünscht haben, die positiv sind, sondern vielleicht leidvoll sind. Also wir müssen mal mit veränderten Situationen in unserem Leben umgehen und es überhaupt anzuerkennen und dann innere Ressourcen zur Verfügung zu haben, um durch diese wechselhaften Situationen, Lebenssituationen gut durchzukommen, sicher auch ein Thema der Weisheit. Und das Letzte ist dann Selbstdistanz und Anspruchsrelativierung. Auch ein wichtiges Thema der Weisheit. Ein weiser Mensch ist eben jemand, der dann nicht nur auf die Durchsetzung seiner eigenen Interessen etc. pocht, weniger egoistisch ist, sondern mehr an das Gemeinwohl, an die anderen denkt, als nur an sich selbst. Ja, das sind alles riesengroße Themen. Und die natürlich auch in der östlichen Weisheit, wie zum Beispiel im Buddhismus, eine große Rolle spielen. Wie ob ich das jetzt hier mal ein bisschen größer ziehen kann. Ups. Sorry. Weiß nicht, wie in der Zeit. Nur ein bisschen. Also wichtige Aspekte die etwa in der östlichen Weisheit, in der östlichen Weisheitstradition eine große Rolle spielen, aber nicht nur da. Also wenn wir das erste zum Beispiel nehmen, was ich einfach jetzt mal so spontan aufgeschrieben habe, Selbstversorge und Selbstverantwortung für das eigene Glück und Leiden übernehmen, ist natürlich ein wichtiges Thema in allen Weisheitstraditionen, ja auch in der antiken Weisheit, wo es darum geht, sich selbst zu erkennen, sich selbst zu üben, Tugenden zu entwickeln, mit dem man Verantwortung übernimmt für sein eigenes Leben, für sein eigenes Glück und Leiden. Und das ist etwas, was so ein bisschen in der akademischen Philosophie heutzutage verloren gegangen ist. Wir haben da auch ein interessantes Interview mit Professor Michael Hampe, der sogar sagt, die akademische Philosophie ist eher eine Bedrohung für die Weisheit, weil man sich dort in einer ständigen Konkurrenzsituation befindet, während es zum Beispiel bei Cicero darum geht, wie er sagt, sich um seine Seele zu kümmern und sie zu pflegen. Das ist das eigentliche Thema der Weisheit und der Philosophie. Also es geht dabei mehr darum, Tugenden zu pflegen, wie Besonnenheit, Urteilskraft, Gelassenheit, Großherzigkeit, Mitgefühl etc. So, und hier, das spielt natürlich, und das ist ja auch Thema unseres Weisheitstrainings, dass wir irgendwie versuchen, da selbst Wirksamkeit, sag ich mal, zu entwickeln. Es geht nicht um Selbstoptimierung, aber um Selbstwirksamkeit und Selbstverantwortung, Selbstfürsorge auch. Ja, Glück, Leiden, Unbeständigkeit sind Bestandteile des Lebens und müssen als solche, sollte man als solche anerkennen. Das ist ja auch Weisheit. Ja, also einfach leidhafte Aspekte auch des Lebens sind, gehören einfach dazu, bis hin zum Sterben, Umgang mit Vergänglichkeit sind Dinge, denen man wirklich nicht einfach aus dem Weg gehen sollte, weil sie kommen sowieso von allein und dann ist man gut daran, dass man sich damit auseinandergesetzt hat und innere Ressourcen hat, um damit gut umgehen zu können. Glück und Leiden sind natürlich von äußeren Situationen bedingt, die sich ändern und auch unvorhergesehen ändern, dass man nicht weiß genau, was kommt. Es kommt immer wieder was Neues, man weiß aber nicht was. Aber im Wesentlichen ist, wie man darauf reagieren kann, wie man darauf umgehen, damit umgehen kann, ist von unserer eigenen geistigen Verfassung bedingt. Also da würde man sagen, im Buddhismus, in allen Weisheitstraditionen hat man eben die Möglichkeit einzugreifen, bei diesen Wechselfällen des Lebens dann innere Ressourcen zur Verfügung zu haben, um damit besser umgehen zu können. Und eben die Achtsamkeit ist ein ganz wichtiger Punkt dabei. Buddhismus sehr stark betont, dass Leiden aus negativen Emotionen, Gedanken und so weiter kommen, Sorgen, Irritationen, an denen man arbeiten kann. Das ist ja Thema des Weisheitstrainings. Und dass die Herausforderungen des Lebens natürlich auch eine Chance für Wachstum sein können. Also Perspektivwechsel hatte ich schon erwähnt. Man kann an schwierigen Situationen wachsen und die Weisheitsforscherin Judith Glück aus Österreich, die auch ein Buch geschrieben hat, dazu, haben wir natürlich auch irgendwo verlinkt. Buch zur Weisheit, eben auch aus Sicht der Psychologie. Die sagt sogar, geht so weit, dass sie sagte, nur in schwierigen Lebenssituationen kann man tatsächlich Weisheit entwickeln. Also man könnte Weisheit gar nicht trainieren, aber man kann eben in schwierigen Situationen im Leben dann Ressourcen entwickeln, durch die man auch weiser wird, durch eben einen weisen Umgang mit solchen schwierigen Situationen. So, und der Weg jetzt nach dem Buddhismus, wie man solche Weisheit entwickeln kann, beginnt eben mit der Achtsamkeit und inneren Ruhe. Und es geht darum, Ausgeglichenheit zu fördern, zu entwickeln. Das hängt aber auch mit dem äußeren Lebensstil zusammen. Also statt der Befriedigung von immer kurzfristigen Wünschen, Erwartungen und so weiter, geht es eher darum, Nachhaltigkeitsorientierung, hat mir auch schon erwähnt, als Weisheitskompetenz. Jetzt vielleicht eher darum, auch im Buddhismus vor allen Dingen sowas wie Genügsamkeit zu entwickeln, Zufriedenheit mit dem, was man hat, Dankbarkeit auch mit dem dafür, was man hat, was man zur Verfügung hat für das eigene Leben und dadurch auch eine größere Ausgeglichenheit und Zufriedenheit zu entwickeln. Und ein zweites wichtiger Aspekt eines weisen Menschen ist sicher die ethische Haltung des Respekts und auch des Wohlwollens, des Mitgefühls, der Empathie gegenüber den Lebewesen. Das ist das alte indische Prinzip des Nichtverletzen, Ahimsa. Ja, was bedeutet zumindest, sich so auszurichten im Leben, dass man nicht andere schädigen möchte, wenn es geht, anderen zu helfen möchte. Und dazu gehören auch die Relativierung der eigenen Ansprüche. Und ein dritter Punkt, neben der Achtsamkeit und inneren Ruhe und der ethischen Haltung im Leben, ist dann die Einsicht in wichtige Prinzipien unserer Lebenswirklichkeit und da geht es dann teilweise um sehr tiefgründige Erkenntnisse der Beschaffenheit des eigenen Ich, dass man erkennt, zum Beispiel, dass das Ich nicht, dass es so ein festes Ich gar nicht gibt, sondern wir selber ja auch eine quasi Zusammensetzung sind aus vielfältigen Faktoren körperlicher und geistiger Art, die in einem ständigen Wandel sind. Und was davon ist jetzt das Ich sozusagen, ja? Also, vielleicht bin ich meistens ein netter Mensch, hoffe ich doch, aber ich bin eben nicht immer nett. Manchmal bin ich auch bösartig oder zumindest unangenehm. So, ja, was ist jetzt mein Ich, was ist jetzt meine Identität? Ja, wenn die sich ständig wandelt. Also so ein festes Ich gibt es gar nicht. Oder vielleicht fixiere ich mich auf bestimmte, wenn ich stolz bin, dann fixiere ich mich auf bestimmte Fähigkeiten, die ich vielleicht habe oder Äußerlichkeiten wie Aussehen, wie Besitz etc. Wenn ich frustriert bin oder ein schlechtes Selbstwertgefühl habe, dann rücke ich vielleicht oder Schuldgefühle, dann identifiziere ich mich vielleicht mit eher negativen Anteilen oder zumindest solche, die ich als negativ sehe und fixiere mich darauf und mache meine Identität daran fest, was natürlich sehr traurig ist. So. Und da sagt der Buddhismus, so ein festes Ich gibt es gar nicht. Also das ist im Wandel und wir bestehen aus so vielen verschiedenen Facetten, dass man zwar natürlich von einem Ich spricht, so dass wir natürlich bestimmte Personen sind, deshalb ist der Ich-Begriff so irgendwie etwas, was sich formt. Das ist auch gut, dass wir von Ich und anderen sprechen und so weiter. Aber ein bisschen tiefer schauen, dann sind diese Fixierungen eigentlich entsprechend nicht der Realität, auch nicht die Fixierung zwischen Ich oder der Unterschied zwischen Ich und den anderen. Das hat mir auch schon mal in der Meditation geübt. Also ein anderer ist ja aus seiner Perspektive immer ein Ich. Aus seiner Perspektive bin ich der andere. Aus meiner Perspektive ist es umgekehrt. So, das sind also zwei Seiten einer Medaille. Und das spielt im Buddhismus eine wichtige Rolle, diese Ich-Fixierung lösen zu können. Und natürlich Unbeständigkeit gehört dazu, Vergänglichkeit zu erkennen. Und vor allen Dingen das bedingte Entstehen, wie es heißt. Das bedeutet sowas wie so Kausalität, dass Dinge immer von Ursachen abhängig sind, dass das, was sie tun, auch Ursachen sind für Wirkungen, die daraus entstehen. also Ereignisse mehr in einem Zusammenhang von Ursache und Wirkung zu betrachten. Vernetztheit der Dinge, die die Multiperspektivität, wie ich schon sagte, also zum Beispiel ein Ich, ist das ein Fremder, ist zum Beispiel aus seiner Sicht natürlich kein Fremder, aus meiner Sicht ist er vielleicht ein Fremder, aber aus seiner Sicht bin ich nicht ein Fremder und er ist kein Fremder. Und beides ist wahr, ja, aus der jeweiligen Perspektive. Deshalb gibt es keine feste Essenz, sondern Dinge haben ihre bestimmte Bedeutung, ihr Wesen im Zusammenhang mit anderen, im Zusammenhang mit vielen Bedingungen und Zuschreibungen, Begriffen etc. Das zu sehen, ist eine wichtige Erkenntnis im Buddhismus. Ja, und natürlich ja, die eigenständige Anwendung des Denkens und der Vernunft, sehr wichtig. Der Buddha, es gibt also viele berühmte Aussprüche, das ist natürlich nicht im Buddhismus allein, sondern bei allen großen Philosophen, denken wir mal an Kant, an die Aufklärung und so weiter. Ja, die das zentral für die Weisheit ist, dass wir selber unabhängig von anderen unsere eigene Vernunft anwenden können und entwickeln und anwenden können. Wichtig im Buddhismus auch oder in östlichen Weisheitstraditionen ist, dass wir positive Einsichten und Geisteshaltung pflegen können, entwickeln können, stärken können und auch müssen. Also von allein wachsen die nicht, sondern müssen ähnlich gepflegt werden, wie wir auch vielleicht die Gesundheit unseres Körpers pflegen. Und das ist die eigentliche Bedeutung auch von Meditation, positive Geisteshaltung, Emotionen etc. zu kultivieren. Und last but not least noch, die Weisheit ist notwendig, um alle anderen Tugenden zu führen. Das dort verglichen, dass man sagt, so alle Tugenden, zum Beispiel das Mitgefühl, die Empathie und so weiter, sind im Grunde blinde Tugenden, sind sehr wichtig, sind sehr stark, aber die brauchen auch eine Führung durch die Weisheit. Und darüber werden wir natürlich auch noch uns damit viel auseinandersetzen. Zum Beispiel Mitgefühl ist in folgenden Modulen ganz wichtiges Thema, die Entwicklung von Mitgefühl, von Empathie und daraus weiter das Mitgefühl zu entwickeln. Aber auch für Empathie und Mitgefühl braucht man eben Weisheit. Ja, wann zum Beispiel bin ich in der Lage, überhaupt jemandem zu helfen? Dann bin ich vielleicht nicht in der Lage zu helfen. Wo sind meine eigenen Grenzen? Ich habe vielleicht Mitgefühl, möchte jemandem helfen, aber es gibt eigene Grenzen, die ich berücksichtigen muss, etc. Dazu brauche ich die Weisheit. Okay, das war so ein Schnelldurchlauf. Eine ganze Menge und vieles davon wird uns noch im weiteren Weisheitstraining beschäftigen. Aber jetzt erstmal so für den heutigen Abend soll es erstmal dabei belassen, möchte ich erstmal dabei belassen. Okay, vielen Dank erstmal. Ich übergebe mal an Moni.
Ja, danke dir, Christoph. Ja, jetzt haben wir noch so eine Viertelstunde Zeit. Christoph hat im Vorfeld schon gesagt, ich kann auch ein bisschen länger machen. Und aber an euch die Einladung, ihr, wenn wir jetzt über Teen ein bisschen länger machen sollten, wenn jetzt irgendwie noch ein Gespräch aufkommt, dann wird ja jetzt aufgezeichnet, dann könnt ihr natürlich trotzdem pünktlich gehen. Ne? Und jetzt wollten wir den Raum öffnen für euch, ob jetzt aus dem, was ihr gehört habt, Fragen offen sind, die ihr loswerden wollt oder Gedanken, dass wir nochmal ein bisschen ins Gespräch kommen können über das Gehörte.
Da gibt es ja auch irgendeinen Punkt, der bei euch besonders Resonanz ausgelöst hat, oder auch Fragen oder auch Proteste oder, wie soll man sagen,
Ja.
ja, Zweifel aufkommen lassen haben, dann, dass es irgendwo eine Reibung auch gegeben hat bei euch.
Jetzt haben sich
Dann wäre
Claudia
das doch
gemeldet.
interessant, darüber zu sprechen.
Beide Claudias haben sich gemeldet. Ich würde mal sagen, dass die Claudia ohne einen Buchstaben hinten dran anfängt.
Ja, bei Christoph gerade, können mich alle gut verstehen? Ja,
Sehr
gut.
gut, ja.
Ja, weil du gerade danach fragst, Christoph, was besonders resoniert hat. Und was das bei mir jetzt, wo ich gemerkt habe, wo ich ganz arg darauf angesprungen bin, war tatsächlich diese Tatsache oder Feststellung, dass der Geist ebenso gepflegt werden muss und soll, wie man das auch für den Körper tut. Also das gehört einfach zusammen. So wie ich eine Körperpflege betreibe, geht es auch darum, Seelenhygiene zu betreiben. Und dass das alles auch in Zaum, in Anführungszeichen, gehalten werden muss. Auch meine Gedanken, also so diese Tatsache, dass ich mich schon frage, wie heilsam oder nicht heilsam sind meine Gedanken und dass das eben keiner Selbstverständlichkeit unterliegt oder keiner Willkür unterliegt, sondern dass das auch betrachtet werden kann und auch betrachtet werden muss. Und da habe ich so gemerkt, dass ich mich da wieder ganz arg angesprochen gefühlt habe.
Ja, danke. Ich meine, das ist ja keine leichte Aufgabe, nur mal so ins nochmal eingeworfen. Nicht immer so leicht. Das ist also, wie soll man sagen, erfordert eigenes Engagement, sagen wir so.
Ja, und manchmal auch einen Plan, sage ich, ne? Also beispielsweise, wenn ich merke, ich bin irgendwo verstrickt oder dauerhaft merke, ich komme aus einer bestimmten Nummer nicht raus, dann zu wissen, da gibt es Strategien. Was kann ich tun, um da wieder rauszukommen? Ja, und dazu gehört dann tatsächlich auch eine Disziplin, dass ich dann beispielsweise jeden Morgen gucke, was sind denn meine Gedanken, meine ersten, mit denen ich aufwache? Ja, was kann ich machen, um dem eine andere Richtung zu geben? Ich finde das. Das ist eine Arbeit, aber ich finde es auch faszinierend. Manchmal finde ich schade, dass es so spät drauf kam, aber vielleicht lieber irgendwann als nie.
Ja. Jemand hatte noch angehoben,
Andere Claudia.
etwas zu sagen. Ich weiß nicht.
Ich bin mit dem, was Claudia sagt, wirklich eins. Ich denke aber auch, dass das Selbstmitgefühl für einen selbst, dieser liebevolle Umgang, dass man einfach negative Gedanken hat, dass man das einfach wirklich auch, also sich nicht dafür verurteilt oder bestraft, sondern dass man es erkennt, aber auch wohlwollend mit sich selber umgeht. Also für mich war halt und das wichtigste Wort wirklich auch dieser Perspektivwechsel. Mal auf die andere Seite rüber zu gehen und nochmal von einem anderen Blickwinkel einfach drauf zu schauen.
Ja, ich würde mal ganz kurz vielleicht sagen, vielen Dank für das, was du gerade gesagt hast, mit der Selbstfürsorge oder ob man es jetzt Selbstmitgefühl nennt, wie auch immer. Und der wohlwollende Umgang mit sich selbst. Also das teilweise habe ich das Gefühl, so, dass zum Beispiel im Buddhismus oder mit asiatischen Lehrern, mit denen ich zusammengekommen bin, fast davon ausgegangen wird, dass es jeder hat, von Natur her. Und dass es uns gut gehen möge, ist ja ein Wunsch, tiefen Wunsch, den wir alle haben. Und dass wir auch das Recht haben und Potenziale, um das zu tun, uns dorthin zu bewegen, ist eigentlich fast schon, sagen wir mal, eine Selbstverständlichkeit. Und aber im Westen häufig offenbar nicht so ein großes Selbstverständlichkeit. Das ist erst wieder lernen müssen, diesen fürsorglichen Umgang mit uns selbst. Und das ist ja, deshalb ist auch bei dieser Achtsamkeit diese, sagen wir mal, Definition oder diese Übung nach Kabat-Zinn, dieses Nicht-Bewerten natürlich ein riesengroßes, sehr wichtiges Thema. Und auch im Buddhismus. Also ich habe das kennengelernt bei Buddhisten, die dann, wenn gesagt wird, Gier, Hass und so weiter, das sind also negative Emotionen. dass man sich dann nicht die Zeit nimmt und die Muße, um erstmal anzuschauen, was da ist, und dann quasi gleich irgendwie versucht, das irgendwie loszuwerden oder so. Oder gar mit sich selbst dann im Argen ist und sich selbst verurteilt und so weiter. Also das ist sicher kein gesunder Weg, um, und das ist auch nicht damit gemeint, wie ich mit negativen Emotionen umgehe, sondern, und es geht auch nicht um meine Verurteilung, sondern das habe ich sehr stark gemerkt, eben auch in der buddhistischen Geistesschulung, was mich sehr angesprochen hat, ist, dass es einfach eine Art von, sagen wir mal, nüchterner Betrachtung ist, zu gucken, ja, was ist eigentlich jetzt wirklich, was fördert mein Wohlergehen und was nicht? Und erstmal zu schauen, wie entstehen bestimmte Emotionen in bestimmten Situationen, durch die äußere Situation, durch meine innere Situation und so weiter. Das erstmal, also zu lernen, das anzuerkennen und in Ruhe sozusagen nicht bewerten, zu betrachten. Und erst dann, wenn man das mal, und das, dazu hat man ja in der Meditation auch den Raum, dass man vielleicht sich vorstellt, diese Person, mit der ich mich gestern gefetzt habe oder so, sich nochmal vorstellt in der Meditation und wie ist es dazu gekommen, dann ist man ja in einem geschützten Raum, wo man das in Ruhe betrachten kann. Und es geht dann ja erstmal darum, es geht darum, sich selbst also fürsorglich zu beobachten, zu merken, was passiert da, zu erkennen und nicht irgendwie zu verurteilen. Und da ist die Achtsamkeit natürlich sehr, sehr gutes, probates Mittel.
Ich habe mit ganz viel Freude gehört, Christoph, wie sehr vor allen Dingen aus der buddhistischen Tradition nochmal Achtsamkeit und Mitgefühl zusammenspielen. Also bis hin zu dem Punkt, man kann die Achtsamkeit auch auf andere Lebewesen übertragen und kann sich hineinfühlen. Das kenne ich aus dem MBSR, was ich in dem Kurs und in anderen Begegnungen so gemacht habe, kenne ich das so nicht. Also ich habe es nicht gehört. Vielleicht war ich doch nicht offen dafür, das kann auch sein. Ich kenne aus dem Reiki die Geschichte, dass du quasi sowas wie ein Fürbittgebet, wie es im Christlichen ist, eine Achtsamkeit, einen Segen jemandem zuwenden kannst. Und ich finde es ganz schön, dass mit dieser Betonung der Achtsamkeit auf andere hin eine ganz schöne soziale Dimension reingesprochen wird. Das, was ich kenne aus den Umfeldern, in denen ich so bin, ist schon immer sehr, dass ich muss für mich sorgen. Also es geht immer sehr auf mich, auf den Einzelnen hin. Und das ist nochmal so ein Bild, was klar sagt, das darf auch sein. Selbsterkenntnis, Selbstfürsorge, alles die Worte, die du hattest. Aber es gibt nochmal die Dimension des wirklich Sozialen. Und das finde ich also großartig. Habe ich gerade Spaß dran.
Danke, ja. Also auf jeden Fall spielt das eine große Rolle. Und also im Grunde ist es ja aber auch wieder klar, es ist gar nicht mehr so unbedingt jetzt sagen wir mal eine moralische Forderung, sondern der Dalai Lama würde sicher sagen, das ist einfach eine Form von Realismus auch, dass wir als soziale Wesen, wenn wir ein bisschen nachdenken, gar nicht, ohne diese soziale Komponente gar nicht, wir können ja erst gar nicht überleben und wir können ganz sicher auch kein glückliches, erfülltes Leben führen. Und insofern ist das, ja, kann man das einfach mal machen. Ja, genau. Aber auch da ist natürlich dann, hatte ich ja auch gesagt, Weisheit ist sozusagen der Blindenführer da. Ist ja immer, es geht bei der Weisheit auch und der Selbstfürsorge auch immer darum, dass man in solchen Meditationen, die man macht, vielleicht die mit solchen Vorstellungen verbunden sind und so weiter, dass man da guckt, ja, wie geht es mir damit? Wie fühle ich mich dabei und fühlt sich das für mich gut an? Und natürlich die Empathie zum Beispiel auch mit Weisheit verbindet. Sage ich mal, man kann auch die Empathie von Menschen vielleicht könnte ausgenutzt werden oder das Mitgefühl kann auch mal negativ ausgenutzt werden. Da muss ich mich auch selbst vor schützen. Das widerspricht sich aber nicht. Ne? So, also deshalb die Weisheit immer so als Begleitfaktor dabei ist ganz wichtig.